Warum habe eigentlich ich mit diesem Podcast gestartet und weshalb solltest du dir diesen Podcast anhören? Mein Name ist Chris Wermke und diese Folge dient dazu, dir ein Bild von mir zu verschaffen und dir zu überlegen, wie genau kann ich dir eigentlich helfen auf unserer gemeinsamen Reise. Und meine Motivation ist zumindest sehr, sehr groß, dass wir sehr, sehr lange zusammen miteinander unterwegs sind, uns kennenlernen, miteinander schwadronieren und uns einander zuhören, beziehungsweise ich dir den Raum eröffne, von dem zu lernen, was ich dir hinterlasse. Und das sind teilweise kleine kurze Einheiten, in denen ich was zu bestimmten Techniken sage, in denen ich bestimmte Modelle vorstelle, oder es ist auch mal eine längere Folge, in der ich dir die ein oder andere tatsächlich vorgefundene Geschichte erzähle, aus der man sehr, sehr gut lernen kann. Und es wird auch so sein, dass es ein paar Specials mit der Zeit gibt, in denen ich Interviews führe mit Experten, von denen ich davon ausgehe, dass sie dich weiterbringen. Aber ich glaube, am wichtigsten ist es zu Beginn erstmal zu schauen, was ist überhaupt meine Haltung, mit welcher Haltung spreche ich zu dir und was nutzt dir das Ganze? Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, wenn du dir die nächsten 15 bis 20 Minuten Zeit nimmst, um mich kennenzulernen. Denn das soll jetzt einen gewissen Schwerpunkt bieten, aber eben nicht in den nächsten Folgen. Da soll es wirklich darum gehen, was kannst du maximal für dich auch irgendwie rausholen und welche Reflexionsmöglichkeiten biete ich dir an, damit du aus diesem Podcast klüger und besser vorbereitet auf deine Projekte rausgehst. Ja, ich habe ich fange mal ganz vorne an. Ich habe mit zarten 14 Jahren angefangen als Basketballschiedsrichter. Und bei mir war das so, dass bei mir das Geld nie auf den Bäumen gewachsen ist und ich mir schon in jungen Jahren überlegt habe, wie kann ich Geld verdienen? Und nicht um es zu haben einfach nur, sondern um es so zu nutzen, dass ich über den Tellerrand blicken kann und auf eine Art und Weise mich selbst fordere, dass ich attraktiv bin für das Erreichen meiner Ziele. Die Ziele damals, die waren alle noch wenig konkret gesteckt und wenig qualitativ hochwertig, aber ich wusste irgendwie, ich will Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, das ist so mit das Wichtigste, wenn du als Führungskraft zuhörst, sei es jetzt als Teamleiter oder als Geschäftsführer, als Inhaber, als Gesellschafter, ja, es ist doch schon irgendwie dieses unfassbar geile Gefühl, sagen zu können, ich liebe es, Verantwortung zu übernehmen und ich liebe es auch, Entscheidungen zu treffen und mit dieser Verantwortung umzugehen. Und da fällt mir jetzt gerade ganz spontan das Zitat ein aus dem ersten Teil von Spider-Man, in dem sein Onkel, dem Peter Parker, sagt, Peter, aus großer Macht folgt große Verantwortung. Und ich habe schon immer gespürt, Wissen ist Macht. Es ist wichtig, Dinge zu wissen. Heute weiß ich, es ist aber auch wichtig, die Dinge, die man weiß, zu können. Doch wenn das Wissen da ist und das Können dann auch noch kommt, dann ist ja die Kunst einer Top-Führungskraft, das Ganze frei zu tanzen. So nenne ich das zumindest immer. Also flexibel anzuwenden, unmittelbar. Und ich habe angefangen als Basketballschiedsrichter und mir war von Anfang an klar, wow, das ist extrem fordernd. Es geht um Konflikte, es geht darum, Menschen zu führen und zwar Menschen aus unterschiedlichsten Kategorien, aus unterschiedlichsten sozialen Ebenen. Und das hat mich unfassbar getriggert auf eine positive, funktionale Weise und hat dazu geführt, dass ich bis an die Tore der zweiten Basketball-Bundesliga damals, an die Tore der Pro B, so hieß die Liga, als Basketballschiedsrichter unterwegs war und mir sogar als Funktionär in Rheinland-Pfalz meinen Schiedsrichterlehrstab quasi aufgebaut habe. Also ich war im Schiedsrichterlehrstab komplett verantwortlich und habe das Ganze auch ganz neu damals aufgezogen für die Schiedsrichterausbildung. Und das hat mich sehr, sehr gefordert und ich habe in dem Zusammenhang eben natürlich, bin ich durch viele Konflikte durch, habe schnell mit Menschen auch gearbeitet und Menschen auch dabei unterstützt in ihrem Wachstum als Schiedsrichter-Coach, Schiedsrichter-Ausbilder Und habe dann irgendwann gedacht, wow, was vereint das Ganze? Naja, ich habe einmal dieses Gerechtigkeitsempfinden oder Rechtsempfinden als Schiedsrichter und auf der anderen Seite unterrichte ich aber auch gern und helfe gerne Menschen zu wachsen, ja, Menschen sich zu verbessern. Und das hat dazu geführt, dass ich überlegen durfte, möchte ich jetzt eher Gymnasiallehramt studieren oder Jura, also Rechtswissenschaften. Und ja, ich bin dann nach meinem Abitur, bin ich zur Bundeswehr gegangen. Damals war noch Grundwehrdienst und ich habe mich für etwas entschieden, was ich hauptberuflich nicht gerne länger als diese 10 Monate habe machen wollen. Und habe mich dann eben dazu entschieden, diese Lernerfahrung zu machen. Und das hat mich doch auch nochmal auf einer Konfliktebene extrem geprägt, was da so abging, wie da ausgebildet wurde, wie die Leute dort auch geschult waren oder eben auch nicht. Und wie es gelingen kann, zwischenmenschlich so miteinander umzugehen, dass nichts Schlimmes passiert, sag ich mal. Und da hat mir sicher meine Schiedsrichtertätigkeit ganz extrem geholfen. Und in mir ist dann diese Klarheit entstanden, nee, also ich möchte nicht mit Kindern und Jugendlichen arbeiten als Lehrer, sondern ich studiere Jura und habe mich da dann für Mannheim entschieden. Und das Jurastudium war für mich sehr hart, weil es ist sehr trocken und ich bin jemand, der die PS gerne auf die Straße bringt. Also ich versuche wissenschaftliche oder etablierte Systeme zu erlernen, damit ich auch wirklich seriös mit den Dingen handeln kann, aber dann zu schauen, wie kann ich das Ganze so runterbrechen, dass es auch der letzte Depp versteht. Und das meine ich gar nicht irgendwie despektierlich, sondern im Sinne von, es muss halt auch einfach sein, damit jeder mitziehen kann. Und ja, das habe ich dann eben etabliert, hab das Studium hinter mich gebracht. Wie gesagt, sehr trocken, sehr herausfordernd, aber ich habe es geschafft. Und habe dann aber sehr ernüchtert feststellen dürfen, hey, in dem Studium geht es ja gar nicht um Gerechtigkeit, sondern es geht um Recht und das sind zwei Themen. Und in meiner Wahrnehmung dieses Studiums ist es auch so gewesen, dass du sehr egozentriert unterwegs bist und dass es am Ende vom Tag auf dich ankommt und nicht auf die Gemeinschaft. Und das hat mich so ein bisschen gestört, weil ich komme ja auch vom Sport und finde ein System immer viel machtvoller als die einzelne Person. Ja, wenn du so einen Spieler im Spiel hast, der zig Punkte macht, dann macht der die auch nur deshalb so, aufgrund seiner Genialität, weil das Team ihm den Rücken frei hält und ihm die Freiräume schafft. Ja? Und es ist immer die Gemeinschaft. Und das wird sich auch durchziehen, wenn wir uns längere Zeit zuhören, dass du merkst, mir geht es hier nicht um Egozentrismus oder um diese krasse, dysfunktionale Form der Selbstoptimierung um jeden Preis. Sondern mir geht es darum, wenn du mir das erlaubst, dir Dinge zur Hand zu geben und Reflexionsmöglichkeiten aufzuzeigen, die dir dabei helfen, zu wachsen und etwas Gutes für dein System zu tun. Das ist mein Ziel, denn ich glaube, dass wir Menschen gemeinsam tausendfach stärker sind als One-Man- oder One-Woman-Shows. Ja, und weil das so war, habe ich mir gedacht, Mensch, das kann doch nicht sein, dass Konflikte nur vor Gericht lösbar sind oder dass man sich streitet, ne? Der Rechtsstreit. Ja? Und bin ich dann gekommen auf das Thema Mediation als alternative Konfliktlösungsoption. Und Mediation, das ist in Deutschland immer noch leider in vielerlei Hinsicht verpönt, ne? Man denkt da so, da werden mit Wattebäuscheln geworfen aufeinander und man macht dann Stuhlkreisen, hält sich an Händen, aber das ist vollkommener Blödsinn. Mediation ist eine sehr, sehr seriöse Möglichkeit, Konflikte zu befrieden, weil es ein sehr strukturiertes Verfahren ist und weil eben in dem Fall jetzt ich als Mediator jemand als neutrale Person, allparteilich sagt man da, ja, also auf keiner Seite stehend, dafür sorgt, dass über einen vorgegebenen Prozess die Personen, die im Streit sind, oder die Institutionen, Organisationen, die im Streit sind, das Ehepaar vielleicht auch, das im Streit ist, ja, dass die diesen Konflikt mit Hilfe von mir eigenständig lösen können oder zum Schluss kommen, sich zu trennen voneinander, aber das Ganze in maßvoller Weise, ja, oder altes Wort in Würde, ja. Und das ist so der Hintergrund, das fand ich total spannend und habe diese Ausbildung gemacht. Und es ist auch nicht das eine besser als das andere, sondern es gibt eben Konflikte, die lohnen sich, über eine Mediation zu klären. Und es gibt einfach Konflikte, da braucht es den Richter als Instanz. Wobei das Prinzip ist ja immer noch besser, als sich zu bekriegen und sich weh zu tun und so weiter. Aber ich finde es halt trotzdem ein spannendes Konzept, zu einem fremden Dritten, der nicht dabei war, zu gehen und zu fragen, wie es war. Und deswegen nochmal, Rechtsstreitigkeiten haben ihre Berechtigung, aber das Thema Mediation, das fand ich schon unfassbar spannend, was da so möglich ist. Und habe mir dann auch überlegt, Mensch, da schreibst du ein Buch dazu. So spannend fand ich das. Und habe eine Veröffentlichung gemacht und ich bin so ein Mensch, mir ist Selbstlosigkeit wichtig. Ne? Ich sage immer, ich bin verarschbar. Und zwar genau einmal, weil ich gebe gerne Vertrauensvorschuss. Und so war das auch da bei dem Buch. Ich weiß nicht, wenn ihr schon mal ein Buch geschrieben habt oder auch einen Aufsatz oder so, es gibt da diese Phase, da habt ihr einfach keinen Bock mehr auf das Zeug. Es ist anstrengend, es ist feingliedrig und es macht nicht mehr so viel Freude. Aber du bist schon so sehr verstrickt, dass du weiterschreibst. Und so war das auch bei mir und ich musste unbedingt, wollte ich noch ein Kapitel schreiben zum Thema Verhandeln. Denn, Fun Fact, Mediation wurde entwickelt an der Harvard University und dort im Mediationsstudiengang gab es eben ein Fach, in dem gab es ein Skript. Und dieses Skript, das war so genial, dass die Professoren es haben veröffentlichen wollen. Und das Skript wurde geschrieben von Fisher-Urey Patton. Und die im Verhandeln schon irgendwo ein bisschen was gehört haben, die wissen wahrscheinlich schon, worauf es hinausläuft. Es ist das in Deutschland veröffentlichte Buch Das Harvard-Konzept. Und das war ursprünglich ein Mediationsskript des Studiengangs Mediation an der Harvard University. Und aus Marketinggründen wurde ein Verhandlungsbuch draus, das ursprünglich allerdings heißt Getting to Yes. Und nur in Deutschland wurde es das Harvard-Konzept genannt. Und wir werden da auch noch die ein oder andere Verhandlungsepisode gemeinsam uns anhören dürfen. Hier einfach nur in der Kürze. In Deutschland das Harvard-Konzept, aber das Harvard-Konzept ist nicht das eine Buch, sondern es besteht aus 20, 30, 40 Büchern mittlerweile. Die wenigsten sind auf Deutsch übersetzt oder vergriffen, aber ganz viele gibt es eben auf Englisch und es beschreibt einfach diesen Weg der Erforschung des Verhandelns als Wissenschaft und als Handwerk. Ja? Und auf jeden Fall ist Mediation stark am Verhandeln dran und so habe ich dann eben dieses Buch geschrieben, und kannte über meine Schiedsrichtertätigkeit jemanden, der eben hauptberuflicher Verhandlungstrainer war. Und das fand ich total spannend damals, weil ich hätte gar nicht gedacht, dass man damit sein Geld verdienen kann. Und also zumindest nur damit. Ja, und ich habe ihn angeschrieben, ist einer meiner guten Freunde und Mentoren, der Andreas Winheller, und habe ihn gefragt, du sag mal, hast du nicht Lust, in meinem Buch ein Kapitel zum professionellen Verhandeln zu schreiben? Und long story short, er hat gesagt, ja, sehr gerne, wow. Und ich bin dann letztendlich in seinem Trainerteam gelandet, wurde von ihm ausgebildet als Verhandlungstrainer. Super spannende Reise, weil Andreas sehr perfektionistisch ist und das habe ich von ihm lernen dürfen, dass es wirklich nicht darauf ankommt, die Dinge schnell zu machen, sondern die Dinge gut zu machen. Und am besten gut und schnell. Und ich durfte von seiner Perfektion und seiner Strenge sehr, sehr viel lernen und habe dann auf meiner Reise eben nicht nur Mediationen durchgeführt neben meiner Anwaltstätigkeit, sondern habe mich auch von ihm, aber auch von der Keimzelle professionellen Verhandelns der Harvard University, dem Program on Negotiation in Boston, in Cambridge, in den USA ausbilden lassen. Von Koryphäen wie James Sabinius, Michael Wheeler, Guhan Subramanian, Robert Bodone, Daniel Shapiro, Sheila Heen und Brian Mandel. Und das war eine sehr, sehr prägende Ausbildung und Zeit, die ganz viele Türen der Erkenntnis geöffnet haben und die letztendlich auch noch in der Folge dazu geführt haben, dass ich mich vor wenigen Jahren von Gary Noesner, dem ehemaligen Chief of Crisis Negotiation des FBI, habe ausbilden lassen dürfen. Und auch hier werden wir die ein oder andere Episode gemeinsam gestalten, um euch ja, dieses Wissen, das ich nicht ausschließen muss, ja, Harvard verhandeln versus FBI verhandeln. Es gibt Menschen, die gehören verschiedenen Schulen an und stehen dann für diese Schulen ein und sagen, nur das eine ist das Wahre. Aber ihr werdet merken auf unserer Reise, das stimmt gar nicht, sondern es gibt viele, viele Dinge, die sich überschneiden und ergänzen. Und so denkt auch Gary, der damals Anfang der 90er den Waco-Fall verhandelt hat, große Geiselnahme in Texas und von der Sekte. Und er hat sehr, sehr viel berichtet und ist sehr, sehr offen für Harvard. Und es gibt einfach diese Situationen, in denen beides total hilfreich ist. Und es gibt die Situation, dass das eine strategisch einfach sinnvoller als das andere. Und da werden wir auch noch drüber sprechen, was das Thema maßgeschneiderte Verhandlungsstrategien angeht. Ja, und auf jeden Fall auf dieser Reise bin ich nach wie vor und halte Verhandlungstrainings, habe aber eben auch meinen Weg gefunden in die Emotionswissenschaft. Und dort ist einer meiner Lehrer, Dr. Dirk Eilert. Und von ihm durfte ich mich nicht nur zum Resilienztrainer ausbilden lassen, lizenziert. Also ich halte Resilienztrainings, weil ich das wichtig finde, dass man Emotionen regulieren kann und das lernt. Und vor allem, es ist lernbar. Ja, man kann es als Gewohnheit etablieren. Aber habe eben auch auf meine Coaching-Ausbildungen eine emotionswissenschaftliche Coaching-Ausbildung gesetzt und bin Mimik-Resonanz-Master-Lehrtrainer. Darf dich also ausbilden im Bereich Mimik-Expression. Und ich habe schon gesagt, habe das draufgesetzt. Davor habe ich im Mediationsstudium Blut geleckt, was das Thema Coaching angeht, also Psychologie angeht. Und habe also mit jungen Jahren, mit 6, 27 angefangen, mich ausbilden zu lassen, damals im neurolinguistischen Programmieren. Auch dazu wird es eine Episode geben zu den Vorurteilen dazu und was es ist und was es nicht ist und dass es was tatsächlich sehr Seriöses ist. Und habe mich mit Systemik befasst. Also sprich, ich bin im Bereich NLP, im Bereich Systemik und im Bereich Emotionscoaching unterwegs und vereine das Ganze und bin mittlerweile so erfahren darin, dass ich es eben frei tanze. Und das ist genau das, was ich meine. Für mich gibt es keine Schulen, sondern es gibt etwas, das ist seriös oder es ist nicht seriös oder man weiß es nicht und muss gesondert darauf hinweisen. Aber am Ende geht es doch darum, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen verschiedenen Schulen des Lernens herauszustellen und diese dann bestmöglich miteinander zu vereinen, um den Menschen ja, bestmöglich zur Verfügung stehen zu können und sie dabei unterstützen zu können, besser zu werden. Und ja, weil eines meiner Grundthemen früher das Thema Scham war, habe ich mich dann konfrontiert und habe am Lee Strasberg Institut New York Schauspielkunst gelernt, beziehungsweise ich bin kein ausgebildeter Schauspieler, aber habe einen Intensivkurs gemacht zu den Themen, die dort unterrichtet werden, insbesondere auch dem Method Acting. Und auch das war eine sehr prägende, faszinierende Zeit, von der ich euch einiges weitergeben werde. Ja, wenn du dann Anwalt und Coach bist, kommst du nicht drum rum, in der Branche auch als Rechtsanwalt tätig zu sein. Bin also Rechtsanwalt für Vertragsrecht, für AGB, für Arbeitsrecht, aber eben auch für M&A-Transaktionen. Auch hierzu werden wir übrigens die ein oder andere Folge hören, denn das gehört eben auch in meinen Werkzeugkoffer dazu, dass ich Menschen dabei unterstütze, strategisch kluge Entscheidungen zu treffen, um ihr Unternehmen nicht nur aufzubauen, sondern auch gewinnbringend veräußern zu können. Und auch da, ihr werdet es jetzt schon erkennen, spielen Emotionen oder spielt Verhandlungsstrategie eine sehr, sehr große Rolle, spielt Psychologie eine sehr, sehr große Rolle, weshalb eben all das, was ich mache, so ineinander greift, wie es das eben tut. Und um das zu ergänzen, bin ich Typologe für das Team Management System, TMS, von Margarison McCann. Das heißt, wir werden uns auch über Typologie unterhalten, wie Menschen funktionieren, wie man es schaffen kann, die Schnittstellen zwischen Menschen zu optimieren. Und damit ich meine Auftraggeber besser verstehe, durfte ich dann auch noch Personalentwicklung auf Master studieren und habe mich da auseinandergesetzt mit der Thematik, wie implementiere ich denn überhaupt ein Verhandlungsmanagementsystem in ein Unternehmen, damit alles ineinander greift, weil am Ende vom Tag doch unser Leben, unsere Organisationen, unsere Arbeit, das, was wir tun, umklammert wird mit der Klammer professionellen Verhandelns ergänzt um die Klammer der Emotionen, des Emotionsmanagements. Und daraus ist dann eben auch meine Marke Negotimotion entstanden, eine Mischung aus Verhandeln und Emotionen, weil das einfach super, super wichtig ist. Ja, mittlerweile habe ich noch das eine oder andere Aufsatz geschrieben und ein Buch herausgegeben, habe jetzt als Experte im aktuellen Buch, das 2025 erschienen ist, Zug um Zug verhandeln, vom Andreas Winheller als Experte mitgearbeitet und engagiere mich noch ehrenamtlich. Das ist vielleicht noch ganz wichtig zum Abschluss. Ich finde es ganz, ganz relevant, ehrenamtlich sich zu engagieren, auch in Netzwerken, und bin da bei Roundtable gewesen, jetzt bei Old Table, weil ich bin 45 Jahre alt, Jahrgang 80, und bei Rotary. Und das ist einfach wichtig, hier diese Klammer jetzt auch zu schließen, was die Vorstellungsrunde angeht. Ihr merkt, es steckt ganz, ganz viel drin. Und ihr hört vielleicht auch raus, mir geht es nicht darum, zu sagen, wie toll ich bin, sondern ich brenne für das, was ich mache. Ich liebe, was ich mache. Und ich fuchs mich rein und ich kann, was ich mache. Und dieses Können möchte ich euch, soweit es geht, zumindest jetzt mal auditiv über diesen Podcast weitergeben. Und freue mich, wenn euch diese Vorstellung gefallen hat, wenn ihr eine Bindung zu mir vielleicht aufgenommen habt oder mich vielleicht auch schon kennt von einem Live-Seminar, wer weiß. Und wenn das spannend für euch klingt, dass ihr jetzt die nächste Folge hört, denn jetzt geht's ans Eingemachte. Und daher nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir diese Folge bis zum Ende angehört hast. Und hey, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis gleich.